Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade. Hallo und herzlich willkommen bei Wellenbrecher mit mir, Annabelle und
Eva. Wir freuen uns heute, den Gründer und CEO von Everwave bei uns in unserem virtuellen Studio begrüßen zu dürfen, Clemens Feigl. Hallo Clemens, schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Nachdem Clemens als Moderator gearbeitet hat, war er 2018 an der Gründung von Everwave beteiligt und hat seitdem mit seinem Team 1.900.000 Kilogramm Müll aus der Umwelt entfernt, was eine ganz schön hohe Zahl ist. Mit dem Ziel von Everwave, Gewässer von Abfällen zu befreien, leistet das Unternehmen damit einen wichtigen Beitrag für das Erreichen mehrerer Nachhaltigkeitsziele. Ja, und jetzt freuen wir uns auf das Gespräch.
Ich mich auch. Ja, danke nochmal.
Wie wird man vom Moderator zum CEO? Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen mitnehmen? Was sind so die Schlüsselmomente, die dich inspiriert haben, diesen Schritt zu gehen?
Also der erste Schlüsselmoment war der Moment, als ich Marcella als Moderator damals in meiner damaligen Funktion auf der International Ocean Film Tour auf der Bühne kennengelernt habe, sie interviewen durfte. Und damals hieß das ganze Projekt Pacific Garbage Screening, das ich mit der Reinigung des Great Pacific Garbage Patch auseinandersetzen wollte. Und es war eine Vision von einer riesigen Plattform mitten im Meer, super weit weg, auch tatsächlich jetzt in der Rückschau sehr unrealistisch, weil zu teuer und einfach nicht wirtschaftlich gedacht. Aber in den 5 Minuten, muss ich sagen, hat sie mich erstmal so von dieser Art inspiriert, über eines der größten Probleme unserer Zeit zu reden, nämlich die Plastikverschmutzung der Ozeane. Und dann aber auch die eigene Zeit oder die eigenen Fähigkeiten für was einzusetzen, was aus meiner Perspektive damals sinnvoller war, als beispielsweise jetzt den nächsten Sportartikelhersteller zu vertreten und einen neuen Sportschuh auf den Markt zu bringen. Das hat alles seine Berechtigung. Für mich war der Mehrwert, so ein Projekt zu starten oder an so einem Projekt beteiligt zu sein, größer. Und es war damals auch eine relativ intensive Zeit, weil ich sehr viel auch moderiert habe und da auch tatsächlich ganz gut verdient hatte, auch in den jungen Jahren, und bin natürlich dann mit der Gründung von Everwave in eine wirtschaftlich deutlich schlechtere Situation gerutscht, mit eigentlich keinem Ausblick außer einer Idee und ein paar Leuten, die Bock hatten, was zu verändern. Und das hat mir aber damals gereicht, den Schritt zu gehen, und ich muss sagen, ich habe ihn keinen Tag bereut, weil der Mehrwert und dieser Beitrag, den leisten wir tagtäglich, und das ist ein großartiges Gefühl.
Kann man nachts besser schlafen?
Ah ja, teilweise natürlich als CEO muss man sagen, die Verantwortung ist tatsächlich auch groß, die Projekte wachsen, wir sind immer mehr Menschen, die natürlich auch ein Stück weit auf Everwave angewiesen sind, also es gibt schon auch unruhige Nächte und lange Tage, aber das ist dann trotzdem alles den Aufwand wert, die Verantwortung dann auch anzunehmen. Das ist ja am Ende auch ein Riesenprivileg für mich, beispielsweise nach Kambodscha zu fliegen oder nach Singapur, unsere Partner dort zu treffen, wirklich spannendste Menschen kennenzulernen, von MinisterInnen über CEOs von wirklich großen Unternehmen. Das wäre möglicherweise in meiner ursprünglichen Profession als Moderator nicht möglich gewesen, und deswegen bin ich da jeden Tag auch dankbar für.
Ich finde das so spannend. Ich muss sagen, ich habe auch schon mal mit Marcella geredet. Ich hatte schon mal einen Podcast, der die 3 Meerjungfrauen, und da hatten wir sie zu Gast. Mhm. Vielleicht können wir mal ein bisschen Cross-Promo hier machen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte sie auch gar nicht so richtig die Ausbildung, die man jetzt erwarten würde dazu. Sie hat Architektur studiert, richtig? Und du bist ja auch Moderator. Also sind da ja auch 2 Personen zusammengeraten und haben Everwave gegründet, die jetzt vielleicht nicht so den Meereshintergrund hatten. War das eine Hürde?
Na, wir hatten ja das große Glück, dass unser jetziger CTO und Tillmann sich auch dafür entschieden hat. Und Tillmann ist Doktor der Biologie und hat lange auf dem Yangtze in China und in Indien geforscht zum Thema Gewässerverschmutzung. Das war zwar eher Mikrobelastung, aber oder Belastung durch Schadstoffe generell, aber trotzdem diese Erfahrung, Projekte umzusetzen in wirklich auch herausfordernden Regionen, die hatte er mitgebracht. Und man muss auch sagen, das ist zwar jetzt vordergründig nicht sehr offensichtlich, ich bin ja diplomierter Sportwissenschaftler, aber Sportler beispielsweise oder Sportlerinnen haben meistens den Wunsch zu gewinnen, natürlich antrainiert. Das hilft auch, wenn man ein Geschäftsmodell etablieren will oder eine Company aufbauen will, und sind auch meistens ganz gut darin, Dinge zu verkaufen, was auch hilft, wenn man eine Unternehmung gründet. Und Marcella mit dem damaligen Blick, dem kreativen Blick, das war schon eine echt gute Kombination, eine super herausfordernde am Anfang, weil die Gedankengänge und Ansätze sehr unterschiedlich sind, aber durch diese Variation haben wir, glaube ich, einen ganz guten Mix gefunden damals, um das Ding dann auch zu starten.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass sich das gut ergänzt hat. Hast du denn ein Lieblingstier? Ist das denn auch ein Meereslieblingstier? Wir fragen das jeden Gast.
Ich weiß, dass ihr mich jetzt schimpft, aber ich sage jetzt mal generell Haie. Ich weiß auch, dass es viele unterschiedliche Arten von Haien gibt, aber
Haie sind so
ich hatte
toll.
Das große Privileg, auf den Galapagos-Inseln mit Haien zu tauchen und zu schwimmen. Und das waren zwar nur, in Anführungszeichen, Riffhaie und Hammerhaie, aber so diese Nähe zu so einem extrem schlauen, aber auch extrem anpassbaren Tier fand ich schon wirklich beeindruckend. Ich würde super gern mal mit einem weißen Hai schwimmen. Da gibt es ja so echt beeindruckende, auch Forscherinnen, die Ocean Ramsey heißt die, glaube ich, die macht echt krasse Sachen, aber bin ich noch nicht zugekommen. Vielleicht kommt es noch.
Ich habe gehört, Tigerhaie sollen auch ganz toll sein.
Ja, genau. Sind beides wahrscheinlich nicht ganz ungefährlich, sage ich mal, für einen Laien. Aber ja, ich glaube, das ist eine einzigartige Erfahrung, tatsächlich mit so einem Tier mal sehr nah in Kontakt zu treten.
Ich will noch mal ein bisschen kurz zurückgehen zu eurer Mission. Du hast ja eben schon ein bisschen darüber gesprochen. Aber ihr versucht ja, die Verschmutzung an der Quelle anzugehen und das Plastik direkt aus den Flüssen zu entfernen, bevor es überhaupt in die Ozeane gelangt. Wie macht ihr das? Ihr habt ja zwei Kollektoren, aber du kannst auch ein bisschen vielleicht eher auf die Vision eingehen. Warum ist es überhaupt wichtig, am Ursprung anzufangen und nicht erst, wenn es dann im Ozean, im Plastikschrode ist?
Da kann ich auch historisch ansetzen. Also damals, als wir 2018 gegründet haben und diese Vision der Meeresplattform hatten, kam eine Studie heraus, die besagt hat, dass 10 Flüsse für 80% des Plastikmülleintrags in die Ozeane verantwortlich sind. Und wir haben damals gedacht, naja, 10 Flüsse ist jetzt tatsächlich eine Zahl, die ist super realistisch. Inzwischen wurde die Zahl etwas angepasst auf über 1000 Flüsse. Was ich aber immer noch finde, dass es sich okay anhört für ein globales Problem, 1000 Flüsse zu besetzen mit solchen Lösungen, ist realistisch. Und dann haben wir zweierlei Technologien, die wir einsetzen. Die eine ist etwas technologisch fortgeschrittener, nämlich unsere Müllsammelboote, die auf einer bestehenden Technologie aufsetzen. Das sind schwimmende Rasenmäher am Ende, die hocheffizient Müll sammeln mit Förderbändern, die verstellbar sind in der Höhe. Gibt's auf YouTube, kann man sich gerne mal anschauen. Tatsächlich in der Spitze bis zu 20 Tonnen pro Tag. Wenn man weiß, dass eine Plastikflasche 0,5 Liter 30 Gramm wiegt im Schnitt, dann weiß man, wie viele Flaschen das sind. Das ist wirklich unglaublich viel. Und die zweite Technologie sind am Ende, auf die wir angewiesen sind, sind Barrieren, die wir einsetzen auf den Flüssen, um den Müll dann an bestimmten Stellen auch zusammenzubringen und zusammenzuhalten, um die Boote dann auch so effizient wie möglich einzusetzen. Das ist die Kombination, das ist kein Hightech. Die Boote können lokal gewartet werden, sind dieselbetrieben, weil das gibt es nun mal einfach überall. Und so versuchen wir einfach einen sehr pragmatischen Ansatz zu fahren, um möglichst viel Müll zu sammeln.
Gibt es denn bestimmte Flüsse jetzt in Europa? Ich weiß, ihr seid euch mehr in Osteuropa und Asien ein, aber gibt es denn vielleicht in Europa welche, auf die man achten könnte, wenn man da wohnt?
Es wird tatsächlich total unterschätzt, wie belastet die Flüsse in Europa sind. Die Donau ist extrem belastet, auch durch die mehreren Länder, die angrenzend sind. Das ist immer herausfordernd. Die Drina, wo wir jetzt das Projekt in Albanien gestartet haben, ist einer der verschmutzesten Flüsse Europas, führt auch direkt in das Mittelmeer. Albanien ist der größte Pro-Kopf-Eintragungsland für Plastik im Mittelmeerraum, also hat eine extreme Relevanz. Und das sind die Flüsse in Europa, auf denen wir auch weiterhin aktiv sein wollen. Die größere Relevanz im Sinne von Sammelmengen haben schon die Flüsse in Südostasien. Also 8 von 10 der verschmutzesten Flüsse sind in Südostasien und damit ist es auch unser Zielmarkt. Und aktuell sind wir ja in Kambodscha auf dem Mekong im Einsatz, auf dem Tonle Sap und dem Chao Phraya in Thailand. Und ja, die gehören eben auch dazu.
Und mit eurem Projekt tragt ihr auch zum Nachhaltigkeitsziel Leben unter Wasser bei, aber auch zu anderen Nachhaltigkeitszielen. Was ist da genau euer Impact als deutsches Unternehmen mit internationaler Reichweite? Und wie ist es generell, so internationale Projekte zu koordinieren?
Also erstmal sind wir abhängig von Partnerschaften generell. SDG 17, glaube ich, kann man immer abhaken, wenn man was Internationales machen will. Ein großer Mehrwert, den wir am Anfang gar nicht so gesehen haben, der aber immer prägnanter wird am Ende, ist tatsächlich die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort. Also der soziale Benefit ich glaube, es ist SDG 8, dass da Menschen, die normalerweise keine Arbeit haben oder in benachteiligten Gruppen leben, in Low-Income-Countries einfach ein Einkommen bekommen und damit auch wieder Bildung vorangetrieben werden kann für die eigenen Familien und so weiter. Das ist ein relevanter Aspekt für uns. Und dann auch das Thema Kreislaufschließung, also was machen wir mit dem Material, ist auch ein Thema für uns. Aber der Fokus ist schon SDG 14, Life Below Water ist der Kern.
Ist ja auch viel schöner, wenn man die lokale Bevölkerung mit einbindet und so Bildung betreibt, als wenn ihr vorbeikommt und irgendeine Vorlesung haltet. Das ist ja dann eher interaktiv und nicht so von oben.
Ja, man muss da total aufpassen. Generell bei solcher Form von Zusammenarbeit ist ja das Thema White Saviorism. Nachdem wir eine deutsche Unternehmung sind, die in so einem Land arbeitet und dann auch in Anführungszeichen das Geld mitbringen, solche Projekte umzusetzen, entsteht da automatisch eine Abhängigkeit. Und sich dessen bewusst zu sein und die versuchen auch, ich sage jetzt mal, unsere lokalen Mitarbeitenden in Positionen zu bringen, dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie Chancen bekommen, auch im Thema Sichtbarkeit, die sie normalerweise nicht bekommen hätten. Das ist für uns tatsächlich sehr wichtig.
Apropos Geld, wie finanziert ihr euch?
Das Geschäftsmodell der Plastic Credits. Das ist angelehnt an das Thema der Kohlenstoffdioxid-Zertifikate. Das heißt, wir bieten Unternehmen an, die Sammlung von Müll und die Prozessierung von Müll innerhalb unserer Projekte zu finanzieren. Für einen Euro, den ein Unternehmen uns gibt, sammeln und prozessieren wir weltweit ein Kilogramm Müll. Es ist super einfach und man kann es nutzen in ganz unterschiedlichen Variationen, beispielsweise gekoppelt an: Ich bringe ein neues Produkt auf den Markt und pro verkauften Produkt sammle ich Müll, kann ich Brandbuilding betreiben, ich kann mich positionieren als Organisation im Bereich der Nachhaltigkeit. Ich kann es aber auch nutzen, und das haben wir auch, beispielsweise in Bereichen, die keine Alternative haben oder wenig Alternativen zur Nutzung von Plastik. In der Medizin ist das ein Fall, in Laboren beispielsweise, die haben einen gewissen Müllfußabdruck. Den werden sie auch absehbar nicht verhindern können. In der Kosmetik ist es auch noch oft so und im Lebensmittelbereich auch, im Bereich der Verpackung. Und denen und Organisationen geben wir dann oder Unternehmen geben wir dann die Möglichkeit, diese Menge an anderer Stelle wieder einzusammeln.
Wie kann man sich das denn vorstellen? Kommen Unternehmen auf euch zu oder geht ihr auf Unternehmen zu oder wie ist die Zusammenarbeit?
Also sowohl als auch. Wir haben schon das über die letzten Jahre auch professionalisiert, dass wir wie jedes andere Unternehmen auch Sales machen. Das heißt, wir sprechen Unternehmen an, bei denen wir glauben, dass sie ein guter Match wären oder die was auch von uns, von der Zusammenarbeit haben am Ende. Aber wir kriegen natürlich auch durch Podcasts oder gute PR oder Marketingmaßnahmen Aufmerksamkeit. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass Unternehmen auf uns zugehen. Natürlich auch auf mich. Ich bin auf LinkedIn vertreten beispielsweise. Wenn jemand die Folge hört, gerne einfach direkt eine Nachricht schreiben und ich freue mich drauf.
Ja, wir sind ja noch ein junger, aufstrebender Podcast. Ich hoffe, dass wir jemanden erreichen, der
ja, klar, auf dich zukommt. Immer.
Ich muss aber sagen, ich habe tatsächlich erst jetzt in der Vorbereitung was vom Plastic Credits oder zum ersten Mal gehört. Dementsprechend ist es schon gut, das mal rauszutragen in die Welt, weil Kohlenstoffzertifizierung, das hat man schon eher mal im Kopf gehabt. Dabei ist dieses Plastikproblem, finde ich, noch präsenter im Alltag und vor allen Dingen ja so sichtbar, weil wir im Plastik immer nutzen.
Es ist vor allem auch viel tangible, sagt man im Englischen, viel greifbarer, weil wir, also wir haben, man nennt das Legacy Waste. Wir haben natürlich über die letzten 50 Jahre sehr einen guten Job gemacht, möglichst viel Müll in die Umwelt zu pumpen, in illegalen Landfills. Also überall ist Müll am Ende. Und der Müll, die Sammlung dieses Mülls und die Prozessierung muss irgendwie finanziert werden. Und da hilft auch eben nicht die Diskussion über Recyclingquoten oder über recyclingfähige oder biologisch abbaubare Produkte. Das ist alles gut und wichtig. Aber wir müssen natürlich irgendwie das Problem lösen, das schon da ist. Und die Plastic Credits sind genau der Schlüssel dafür. Sie finanzieren am Ende die Sammlung von non-recyclable, also wertlosem Plastik. Und anders werden wir das Problem global nicht in den Griff bekommen.
Ja, und auch nicht so schnell, wie es sein sollte. Ich meine, es gibt relativ viele Startups, die jetzt versuchen, Verpackungen aus Algen herzustellen. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, relativ schwierig, weil die sind ja dann trotzdem irgendwie luft- und eventuell auch wasserdurchlässig. Und du hast einfach nicht diese gleiche Isolation sozusagen, wie wenn du jetzt deinen Käse in Plastik einpacken würdest. Was hältst du denn generell von Recycling? Weil es wird ja glaube, es gibt dieses Narrativ, was ihr ja auch versucht, ein bisschen zu brechen, ist, ja, wenn ihr recycelt, dann wird alles gut. Aber das stimmt ja nicht so.
Also generell ist kein Nutzen von Verpackungen der beste. Das gilt, glaube ich, für alles, was Konsum betrifft. Ein Produkt, das nicht gekauft wird, ist das beste Produkt. In Bezug auf Recycling sind wir einfach nicht ehrlich, was die Möglichkeiten sind, vor allem im Globalen, und warum die Möglichkeiten so begrenzt sind. Also wir haben eine Recyclingquote von 9-13%, je nach Studie, weltweit bei 400 Millionen Tonnen Produktion Plastik pro Jahr, Neuproduktion. Also verschwindend gering. 40% landen auf Landfills und der Rest irgendwo. Viel Export zwischen den Nationen. Das heißt, dass wir uns über Recycling eine saubere Zukunft ermöglichen, ist sehr weit weg und auch unrealistisch, weil einfach viele der Verpackungsarten, die im Markt sind, nicht recyclingfähig sind. Und dann kommt noch hinzu, und das ist das, was du angesprochen hast, die Alternativen sind einfach nicht im Preis kompetitiv. Also ich kann natürlich umstellen, aber wenn ich jetzt ein Lebensmittelkonzern bin, der Multimillionen Kilo oder Tonnen Verpackungsmaterial nutzt und die Verpackung ist substanziell teurer, ja, was soll ich denn machen? Also dann kann ich natürlich viel Geld in Forschung investieren, aber das ist ein sehr langfristiger Hebel und keiner, den wir jetzt mittelfristig brauchen oder auch kurzfristig brauchen. Das heißt, unser Appell ist, dass wir ehrlich sind, auch in Deutschland, weil wir immer noch in Europa mit zu den größten Müllexporteuren gehören, vor allem in strukturschwache Regionen wie Malaysia, und dass wir das akzeptieren und die Verantwortung einfach wahrnehmen als stark konsumierende Gesellschaft und auch als stark produzierende Unternehmen, die in strukturschwache Länder auch Produkte exportieren, die Verantwortung übernehmen, dass da eben Sammlung potenziell finanziert werden muss und Waste-Management-Infrastruktur aufgebaut werden muss. Und das passiert noch viel zu wenig. Also wie viele Diskussionen wir führen, ja, ich habe doch jetzt ein recyclingfähiges Produkt im Markt, ich muss doch jetzt nichts mehr machen. Ja, wenn es keine Recycling-Infrastruktur gibt, bringt auch das recyclingfähige Produkt nichts, weil wer soll es denn recyceln? Da einfach sich gerade machen und Verantwortung übernehmen.
Es gibt ja manchmal diese schockierenden Bilder, dass deutsche Verpackungen irgendwo in Südostasien gefunden werden. Kannst du das nochmal aufklären? Zählt das für die deutsche Recyclingbranche, sage ich jetzt mal, zählt es als Recycling, wenn der Müll verkauft wird?
Und es zählt übrigens auch die Verbrennung, also die energetische Nutzung von Müll als Recycling. Was natürlich im herkömmlichen Sinne, wenn wir über Recycling nachdenken, denken wir an Flasche geht in Müll, gelber Sack wird wieder zu Flasche und ich habe sie 3 Tage später wieder in der Hand. Bei PET, also bei Plastikflaschen, ist es tatsächlich häufig so, auch mit dem Pfandsystem in Deutschland, erfreulicherweise, das sehr erfolgreich ist. Bei ganz, ganz vielen anderen Materialien ist es einfach nicht möglich. Also wenn ich eine Chipstüte, eine herkömmliche Chipstüte, die wir alle kennen, ist im Prinzip nicht recyclingfähig, weil sie Multilayer, also mehrfach geschichtetes Material ist und damit kommt es für Recycling nicht in Frage. Und wenn ihr euch jetzt am Supermarktregal mal entlang hangelt und schaut, wie viel von diesen Mischplastikverpackungen da drin sind, ja, dann ist es einfach unrealistisch, diesen Recycling-Weltmeister-Claim dann auch in den Raum zu tragen. Das ist einfach nicht ehrlich.
Ja, oder wenn ich zurückgehe zu der Käseverpackung eben, das sind ja theoretisch mehrere dünne Schichten Plastik, die übereinander geschichtet sind. Das ist ja nicht so, als ob es einfach nur eine Plastikschicht ist, die man dann abzieht.
Das ist tatsächlich was, wo die Unternehmen auch viel, wo wir viel Bewegung sehen, dass in den Bereichen versucht wird, einfach sich auf ein Material zu fokussieren in der Verpackung, was schon extrem helfen würde. Also weg von Mehrfachschichtenmaterial hin zu Einfachverpackung, also nur PET oder nur HDPE oder nur LDPE oder nur PP. Es gibt ganz viele unterschiedliche Plastikarten. Das würde schon sehr helfen, weil die Sortierung und die Automatisierung der Sortierung und damit die Sortenreinheit viel leichter fällt und der Prozess einfach geschlossen werden kann für das jeweilige Material.
Das passt eigentlich ganz gut zum Thema, weil du hast ja schon das Stichwort Kreislauf genannt und Materialien wiederverwenden. Und Plastik ist ja einfach vielseitig einsetzbar und als Material aus der modernen Menschheit nicht wegzudenken, besonders in den letzten 50 Jahren, hast du ja schon gesagt, was wir da angerechnet haben, aber auch was Plastik uns einfach gebracht hat als Menschheit. Also es hat ja auch einen gewissen Fortschritt gebracht. Und Everwave bemüht sich ja nicht nur, das Plastik zu entfernen, sondern strebt auch eine Circular Economy an, also eine Kreislaufwirtschaft. Was ist denn eure Vision für eben diese Kreislaufwirtschaft in Bezug auf Plastik?
Also erstmal wollen wir die Sammlung steigern, soweit wir können, weil wir eben, wie schon erwähnt, vorab sehr viel Müll in der Umwelt haben, der da kleinteiliger wird und kleinteiliger und damit immer größere Schäden anrichtet. Bezogen auf das Material bauen wir ja in Kambodscha beispielsweise und in Thailand auch Sortieranlagen auf, um diese verschiedenen Müllarten, die wir quasi im Wasser finden oder am Flussufer, dann in die verschiedenen Plastikarten einzuteilen. Und dann teilen wir auf zwischen recyclable und non-recyclable, also recyclingfähig oder nicht recyclingfähig. Und unser Anspruch ist natürlich, diese Recyclingquote so hoch wie möglich zu treiben. Immer auch mit dem Hinweis, wir sammeln auf Flüssen, also das Material, das wir sammeln, ist teilweise schon länger da drin, damit ist die Qualität schlechter und das wird auch immer so bleiben. Also die Recyclingquote, auch aufgrund der Materialart, aber auch der Qualität des Materials, die wir finden, wird wahrscheinlich immer nur bei, ich würde sagen, 30% liegen. Aktuell sind wir zwischen 20 und 25. Das ist schon ziemlich herausfordernd, da dann eine gute und verkaufsfähige Qualität rauszubekommen. Und der Rest geht in die thermische Verwertung, also wird als Energiegewinnung genutzt, Stelle von Kohle oder Öl in der Zementindustrie. Das ist aktuell der nachhaltigste Weg. Normalerweise müsste man es wieder auf die Deponie packen und das wollen wir nicht.
Ja, aber es ist ja auch generell so, dass bei Müllverbrennung immer ein gewisser Plastikanteil mit reingemischt wird, damit das besser verbrennt.
Ja, also. Das hat mehrere positive Aspekte. Also zum einen gibt es einfach keine andere Option für einen Großteil des Materials. Zum anderen ist, wenn man das dann auch wieder auf den Carbon Footprint projiziert, ist die Lebenszyklusanalyse von zum Beispiel einer Tonne Kohle im Carbon Footprint deutlich aufwendiger oder intensiver im Carbon Footprint als die Verbrennung von Plastik. Und das ist natürlich auch ein Aspekt. Also wie viel CO2 pusten wir denn da dann wieder in die Luft? Wo kommt die Kohle her? Wo kommt das Öl her? Und wenn wir eh schon einen Brennstoff haben, der für nichts anderes gut ist, also Plastik, nicht recyclingfähiges Plastik, ja, warum dann nicht so nutzen?
Wäre es dann nicht viel schlauer, wenn eventuell das, was aus dem gelben Sack kommt, eher in das Recycling, also das, was wieder eine Flasche wird, zu fließen und dann eure Produkte, die im Fluss sind, eher dann für die thermische Energie zu benutzen, anstatt das irgendwie andersrum
zu machen? So wird es auch gemacht. Also genau, okay. Also die Flaschen, das ist ein gutes Beispiel, die Flaschen beispielsweise werden raussortiert und werden lokal verkauft, je nach Qualität. In Albanien hatten wir jetzt das Pilotprojekt, letztes Jahr hatten wir 80% PET-Flaschen, die wurden lokal an den Recycler gegeben. Der war jetzt nicht super happy über die Qualität, aber es ging und das war schon ein großer Erfolg für uns. Da auch interessant, PET-Flaschen sind also die Müllsituation in den Ländern, in denen wir arbeiten, ist sehr unterschiedlich. In Kambodscha beispielsweise finden wir 20% Textilien, T-Shirts, Schuhe, alles, was wir uns vorstellen können. Und der Rest ist Household Waste, also das, was wir im Prinzip in die Restmülltonne werfen, Mixed Waste. Und in Albanien oder in Südosteuropa generell ist es sehr viel PET, also die Flaschen. Und das liegt daran, dass es dort kein Pfandsystem gibt. Also die Flaschen haben einfach keinen Wert. Und wenn wir sie dann eben finden und PET ist relativ einfach zu recyceln, dann versuchen wir das auch möglich zu machen.
Ich glaube, da möchte ich auch noch mal ein bisschen, das hast du eben schon gemacht, aber das deutsche Pfandsystem loben, weil das es oft nicht in vielen anderen Ländern gibt. Und ich finde, aber in Deutschland hat es diesen gewissen Grenzwert, wo man sich überlegt, okay, schmeiße ich diese Flasche jetzt weg, schmeiße ich die 25 Cent weg oder gebe ich die in den Plastikautomaten zurück? Zum Beispiel, ich wohne jetzt mittlerweile in Schweden, da ist eine Plastikflasche nur 10 Cent wert. Und die Anzahl an Plastikflaschen, die ich manchmal sehe, finde ich persönlich, sind deutlich höher hier in Schweden als eventuell in Deutschland. Also
ich finde es auch total skurril, ehrlich gesagt, also die Komplexität, so ein Pfandsystem einzuführen. Ja, das ist ein Aufwand beim Gesetzgeber, aber der Effekt ist ja Wahnsinn. Also sich das anzuschauen und zu schauen, wo funktioniert das denn gut? Und da hast du gerade schon zu Recht gesagt, in Deutschland funktioniert das ganz gut. Auch die Wertigkeiten anzuschauen und dann zu sagen, wir machen Copy-Paste, um ein Problem zu lösen. Ja, warum denn nicht? Und interessanterweise hatten wir unseren ersten Einsatz mit dem Boot. Das war im August 2020 in der Slowakei auf einem Stausee und haben 70 Tonnen gesammelt und ein Großteil davon waren PET-Flaschen. Und die Slowakei hat, ich glaube, 2023 entschieden, ein Pfandsystem einzuführen. Der Stausee ist seitdem leer. Also es ist relativ einfach in Anführungszeichen über Gesetzgebung da auch dann große Fortschritte zu erzielen.
Ja, das passt eigentlich ganz gut zu unserer nächsten Frage, weil wir auch überlegt haben, also klar, es ist super, was ihr macht, finden wir wirklich und auch lobenswert, Müll aus den Flüssen zu entfernen. Aber was denkst du, ist wichtiger am Ende? Müll von vornherein durch Prävention und Regeln zu vermeiden, wie zum Beispiel funktionierende Pfandsysteme, oder ihn später aus den Flüssen
zu entfernen? Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, das beste Produkt ist, dass das nicht gekauft wird. Das zeigt schon, dass ich fest davon überzeugt bin, dass die Vermeidung von Plastikmüll in der Umwelt der wichtigste und größte Schritt ist. Halte ich das für realistisch? Ist halt einfach eine andere Einschätzung. Meine persönliche Perspektive ist, dass Umweltbildung wichtig ist, schwer messbar, der Effekt schwer messbar, schlecht finanzierbar oder meistens spendenbasiert und damit super abhängig von auch der Konjunktur und generell, wie geht's den Leuten denn? Und so lässt sich langfristig einfach ganz, ganz schwierig planen. Und trotzdem ist es super wichtig. Was wir versuchen, ist tatsächlich, es von zwei Enden zu machen. Also der Bottom-up-Approach ist am Ende zu sagen, wir sammeln einfach ganz pragmatisch, so viel wir können. Und dann aber über die Sammlung, auch über die Implementierung unserer Lösungen vor Ort mit politischen Entscheidungsträgerinnen in Gespräche zu kommen, weil das Boot ist ein guter Kommunikator. Da kommen dann relativ schnell auch wichtige Persönlichkeiten vorbei. Und dann über längerfristige Maßnahmen zu sprechen. Aber das braucht einfach Zeit. Dann spricht man mit dem Tourismusminister in Kambodscha beispielsweise. Wie wäre es denn, wenn jeder Tourist oder jede Touristin in Kambodscha, und das sind 6 Millionen pro Jahr, eine Waste Entrance Fee bezahlt aufs Visum, das ich sowieso bezahle? Dann könnte man die ganze Waste-Infrastruktur, Waste-Management-Infrastruktur in dem Land finanzieren. Ist das jetzt was sofort umgesetzt wird und gibt es da Bedenken? Ganz sicher. Aber wir klopfen jetzt seit 6 Jahren ständig an irgendwelche Türen. Das machen wir auch weiter.
Habt ihr da schon irgendwo Erfolge gesehen? Also so, dass ihr sagen könnt, oder haben Gespräche wirklich zu etwas geführt? Oder gab es da vielleicht Schlüsselmomente, an die du dich gerne erinnerst?
Also das Beispiel der Slowakei finde ich schon interessant. Nicht, dass wir da jetzt eine direkte Verbindung zu haben, aber unser Projekt ist damals tatsächlich auch in den 20-Uhr-Nachrichten vor Ort gekommen. Der Staudamm dann komplett durch die Medien und 2 Jahre später wurde das Pfandsystem etabliert. Wie gesagt, nicht, dass wir da einen direkten Einfluss hatten, aber ich bin fest davon überzeugt, je mehr die Menschen und auch PolitikerInnen damit konfrontiert werden mit der Situation, desto mehr sind sie im Zugzwang. Und Gleiches sehen wir in Kambodscha auch. Da haben wir jetzt erfreulicherweise letztes Jahr einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben mit dem kambodschanischen Umweltministerium, um landesweit die Möglichkeit zu haben, zu wachsen, Projekte umzusetzen. Also nicht ewig auf irgendwelche Permissions zu warten, sondern einfach, hier ist Everwave und die haben einen guten Job gemacht bisher in Kambodscha. Die können das auch woanders. Und das ist, würde ich sagen, jetzt auf politischer Ebene der größte Erfolg, den wir haben. Ja, und generell für den Markt gesprochen, es gibt immer mehr gute Organisationen in dem Bereich, die sichtbarer werden. Und auch da der Aufruf, wer auch immer das hört, uns hilft auch ein Follow auf Instagram oder ein Like auf LinkedIn. Alles, was die Organisation sichtbarer machen lässt, erhöht die Wirkung. Und ja, das ist aber ein Prozess, der auch ein bisschen länger dauert.
Annabelle und ich sind ja beide Meeresbiologinnen. Seid ihr auch in Forschung involviert oder versucht ihr da auch Kontakte zu knüpfen? Wie arbeitet ihr mit ForscherInnen, mit der Wissenschaft zusammen?
Ja, also von Beginn an hatten wir einen sehr starken RWTH-Support, also in Aachen. Die Universität, das Wasserwirtschaftsinstitut hat uns unterstützt bei den Tests für die Barrieren. Wir haben mit dem IAMB ein Forschungsprojekt gemacht, das heißt Mix-Up. Da ging es um die enzymatische Zersetzung von Mixed Material. Extrem spannendes Projekt, das jetzt gerade ausgelaufen ist. Und beim Thema Datenerfassung haben wir auch ein Projekt, also Datenerfassung von Müll in der Umwelt, nennt sich Plastic Ops Plus, gemeinsam mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und der Jade-Universität und Optimare. Das heißt, es ist relevant für uns, einfach weil wir Bereiche abdecken, die wir uns so nicht leisten können, die aber also jetzt oder irgendwann mal eine Relevanz für uns haben können. Gegebenenfalls auch, sage ich mal, ein Add-on im Sinne von Business Case. Also Datenerfassung über Müllströme ist ein spannendes Thema. Auch die enzymatische Verwertung vom Mixed Material ist natürlich hochspannend für uns, aber auch da aktuell nicht kompetitiv im Preis einfach. Und Unsere Aufgabe ist da tatsächlich häufig, dass wir der Use Case sind. Also wir bringen entweder das Material oder wir liefern die Daten in unseren Projekten. Und das ist eine unserer Stärken, wir sind der Kommunikator des Ganzen. Weil, da kommt jetzt vielleicht auch ein bisschen Kritik durch, die große Schwäche von Forschung ist ja, wie kriege ich das denn in die breite Masse? Mit einer Botschaft, die auch der Otto-Normal-BürgerIn versteht und versteht auch, warum es ihn oder sie betrifft. Und das ist am Ende unsere Aufgabe. Deswegen sind wir da häufig auch dabei in diesen Konsortien. Und jetzt auch festgestellt habe, nachdem ich ja selbst nicht aus der Forschung komme, wie viele unglaublich relevante und spannende Projekte es da gibt und wie wenig, trotzdem, dass ich seit 6 Jahren in dem Bereich arbeite, ich davon weiß. Und das ist ja ein Grundproblem des Ganzen. Also wofür forschen wir denn, wenn es nicht entweder angewendet wird oder publiziert wird oder im weitesten Sinne Bildung damit gemacht wird? Sonst ist es ein Projekt, wird abgeschlossen, hat viel Geld gekostet und landet in der Schublade.
Naja, in der Schublade nicht, ne? Es wird ja dann eventuell ein fortlaufendes Projekt auf das Wissen basiert, aber...
Es kann passieren, dass es in der Schublade landet. Ich glaube, wie gesagt, Forschung generell ist total spannend. Ich finde, die Projekte, die in unserem Bereich passieren, sind alle hochrelevant. Auch noch viel zu wenig, da fließt auch noch viel zu wenig Geld rein, das muss man auch sagen. Könnte man viel, viel mehr machen. Aber die Übersetzung in den tatsächlichen Anwendungsbereich ist einfach noch zu dünn. Ausgründungen relevanter Use Cases, aber auch Produktschaffung aus solchen Forschungsprojekten. Und da ist auch, ich sage jetzt mal, häufig auch der Unterschied, die Geschwindigkeit dessen. Also wir als Organisation sind halt sehr schnell, sonst wird es uns schon lange nicht mehr geben, wenn wir nicht schnelle Entscheidungen treffen würden und auch, ich sage jetzt mal, zum Teil die 80-20-Methode anwenden und die Fundiertheit der Entscheidung begrenzt ist, aufgrund von Zeit auch. Das ist halt in der Forschung sehr, sehr häufig nicht der Fall. Und damit gibt es automatisch einen Clash, der zu moderieren ist. Und ich glaube, der führt häufig auch dazu, dass solche Projekte dann eher nicht fortgesetzt werden, obwohl sie großes Potenzial hätten. Was ich sehr schade finde.
Ich habe immer gehört, so während meiner wissenschaftlichen, ich nenne es mal Karriere, die Mühlen der Wissenschaft mahlen langsam. Und jetzt gerade, wo ich Freunde habe, die in anderen Bereichen arbeiten, kann ich das nur bestätigen, dass irgendwo anders werden viel schneller Entscheidungen getroffen oder viel schneller vielleicht auch was publiziert oder nach außen wirksam gebracht, bis die Wissenschaft so ein Paper zusammengeschrieben hat. Allein das da kann ja Jahre dauern.
Ja, da ist die Frage, ob es noch relevant ist.
Genau, ja. Und Forschende, also manche frustriert das ja auch wirklich. Ich kenne wirklich WissenschaftlerInnen, die deswegen auch aus der Wissenschaft ausgestiegen sind, weil die eben schnelllebiger forschen vielleicht auch wollten woanders oder wirksam irgendwo was beitragen wollten. Ja, hast du an Forschungsergebnissen mitgewirkt oder gibt es irgendwelche Ergebnisse, die dir besonders im Kopf geblieben sind?
Also ich meine, das Plastic Ops Plus ist schon das Relevanteste jetzt aus meiner Perspektive in Sachen Ergebnisse. Da ist ein Algorithmus entstanden, der auch dank der Hilfe des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz auf eine Genauigkeit kommt von über 90% bei der Erkennung von über 20 verschiedenen Plastikarten in der Umwelt.
Das ist schon cool.
Und das ist schon...
Ist das basierend auf Satelliten?
Nein. Wir haben angefangen mit Drohnen. Dann nutzen wir das Ganze auf unseren Booten. Wir versuchen es zu adaptieren auf unsere Sorting Facilities, weil auch da auf dem Förderband, das ist eine Datenqualität, die wir schaffen können, Datenbasis innerhalb der Sortieranlage. Und das Plastic Ops Plus Projekt beschäftigt sich mit Leichtflugzeugen, die normalerweise zur Ölerkennung genutzt werden, also in Küstengewässern. Und Satelliten, da gibt es, soweit ich weiß, auch schon Projekte. Das ist dann Next Level offensichtlich. Für uns wird es wahrscheinlich eher kleinteiliger als noch größer mit Blick auf unsere Wertschöpfung. Aber hochspannendes Thema wirklich. Ist aber auch nur leider wieder niemand bereit, Geld dafür zu bezahlen. So ehrlich muss man halt auch sein. Also die langfristige Idee könnte ja sein, zu sagen, die Hauptstadt von Kambodscha, Phnom Penh, kriegt von uns Datensätze zur Verfügung gestellt, wo sich welche Müllsituation zusammensetzt und welche Schritte wir empfehlen würden, strukturell Veränderungen vorzunehmen. Ist die Stadt Phnom Penh bereit, dafür Geld auszugeben? Ich bezweifle es. Und das ist dann wieder der Kern des Problems. Gründet man sowas aus? Kriegt man das hin? Kriegt man das groß? Schon herausfordernd.
Ja, es ist halt so ein bisschen schade, dass man... Also das ist jetzt Kritik an der Politik generell und am System Politik, dass es ja immer alles relativ kurzlebig ist. Ich meine, es gibt ja auch Studien, die vorweisen, dass, was ist eine Kreditkarte an Plastik? Ist es im Jahr oder in einem kompletten Leben? Die Woche, oh Gott, siehst du, noch schlimmer.
5 Gramm pro Woche.
Zu uns nehmen. Ja, und dass man das bisher auch in allen möglichen Körperflüssigkeiten,
Gehirn,
Venen, überall richtig wiederfindet. Und dass wir vergiften uns ja auch einfach selber. Also wir vergiften unsere Gesellschaft.
Auf ganz, ganz vielen Ebenen. Da ist Plastik, glaube ich, nur ein kleiner Teil. Wenn man jetzt über Nahrung nachdenkt, Zucker, Koffein, ist ja Wahnsinn. Also, ja, so ist es. Aber man darf, man muss immer positiv bleiben. Wir arbeiten an dem, oder wir beeinflussen das, was wir können, geben da unser Bestes. Und wenn jede und jeder so denkt, dann können wir schon ganz schön Fortschritte machen, auch auf gesellschaftlich bezogen. Wichtig ist einfach nur, dass dann Umdenken stattfindet.
Ich finde es tatsächlich auch sehr positiv, dass du die Wissenschaft kritisierst, weil es stimmt halt auch einfach, das haben wir in der Folge mit Anna Groß auch schon besprochen, dass es in meinem Alltag gar nicht den Raum gibt, jetzt auch noch aktiv Science Communication zu betreiben, weil ich schon so viele Aufgaben habe. Und ich meine, es gibt an wissenschaftlichen Instituten 1 bis 2, sagen wir, wenn es ein großes Team ist, gibt es maximal 3 Leute, die die wissenschaftliche Kommunikation für über 1000 Mitarbeiter leiten. Also das kann sich ja gar nicht ausgehen, dass dann meine Forschung adäquat kommuniziert wird, wenn für 1000 Leute 3 zuständig sind. Das ist überhaupt nicht,
kann nicht
im Verhältnis.
Ja, tatsächlich auch ein deutsches oder eine deutsche /europäische Herausforderung ist auch, dass die Forschung einfach nicht in Produkten denkt oder in Markteintritt oder in, ja, am Ende Return on Investment, weil die Projekte ja finanziert sind. Klar habt ihr einen Anspruch als Forschende, ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Ja, aber es ist eher so dieser individuelle, genau, Marktwert, ne? Weil indem ich Veröffentlichungen,
ja,
erziele ich ja einen höheren Publikationsindex. Also es ist schon so ein bisschen so, aber es ist natürlich eher auf einer intellektuellen Ebene oder so, als jetzt, was, also obwohl handfest kann man da auch sagen, man hat ja am Ende die Paper in der Hand. Aber
das ist echt spannend, da können wir jetzt stundenlang drüber diskutieren. Das ist ja auch spannend. Also auch es gibt ja Forschende noch und nöcher zum Thema Klimawandel und Erderwärmung. Die haben sich, glaube ich, in den 80er und 90er Jahren auch abgefeiert über Publikationen. Und jetzt stellen sie einfach fest, so die Publikationen sind halt, wurden von denen gelesen, die sie lesen wollten und nicht von denen, die sie eigentlich lesen müssten. Und deswegen werden die Stimmen jetzt eben auch lauter. Wir haben es doch gesagt. Ja, aber wem denn gesagt? Also wo wurde es publiziert? Wurde es denn prominent genug vertreten? Ich glaube, das wurde es. Es wurde einfach nicht genug gehört. Und nochmal zurückkommt auf das Produkt. Wenn natürlich ein Aspekt dessen wäre, wie erfolgreich ein Forschungsprojekt ist, zu sagen, hat es denn eine Relevanz für den lokalen Markt oder für den internationalen Markt, dann wäre das ultra spannend. Ich weiß, dass Forschung dass es nicht darauf ausgelegt sein sollte, nur Märkte zu bedienen. Aber wenn wir schaffen, 10% anstatt 1% so zu denken, Forschungsprojekte, glaube ich, hätten wir echt einen großen Effekt, gesellschaftlich auch.
Ja, Stichwort Wirkung und UN-Ozean-Dekade. Ihr seid ja auch offizieller Partner der UN-Ozean-Dekade, weil ihr, ich würde sagen, insbesondere die Herausforderung 1, das ist Verschmutzung des Ozeans, adressiert mit euren Projekten. Wie hast du denn bisher den Fortschritt von der Ozeandekade erlebt? Wir haben jetzt quasi Halbzeit, 5 Jahre sind um. Was hast du bisher gesehen und wie könnte man das eventuell verbessern, um mehr Impact in den nächsten 5 Jahren zu haben?
Also erstmal finde ich es gut grundsätzlich, dass es solche Zusammenschlüsse gibt, um auch wieder für Themen einzustehen und eine gewisse Lobbyarbeit zu machen, auch wenn die Mittel begrenzt sind. Das Ganze zu framen, halte ich für sehr positiv. Die Herausforderung da, die zumindest ich sehe, ist immer, dass es natürlich auch ein ehrenamtlicher oder weitestgehend ehrenamtliches Engagement ist. Und damit der Effort, der da reingesteckt werden kann, einfach begrenzt ist, zwangsläufig. Und das macht die Wirkung dann einfach grundsätzlich herausfordernd. Ich glaube, die OCR-Dekade macht einen guten Job im Thema Sichtbarkeit, vor allem auch aus welchen Bereichen oder wie divers das Team am Ende aufgestellt ist, finde ich, zeigt so die Breite dessen, was wir besprechen müssen. Ich finde aber trotzdem, auch nachdem wir Mitglied sind, selbstkritisch gesagt, das Thema an sich hat noch zu wenig Präsenz für die Bedeutung, die es hat. Und da gehört Everwave dazu. Wir müssen einen besseren Job machen, aber ich glaube auch, die OCR-Dekade hat noch Möglichkeiten, da direkter zu werden, klarer zu werden, noch sichtbarer zu werden und damit dann auch bedeutsamer am Ende.
Und ich meine, Flüsse ist ja ein super wichtiges Thema, was ich finde auch relativ viele Leute in Deutschland, Österreich und der Schweiz einfach verbindet. Also man sagt ja immer irgendwie, 60% der Weltbevölkerung wohnt an der Küste, aber ich meine, wahrscheinlich irgendwie 95% der Weltbevölkerung wohnt an der Küste oder an irgendeinem Fluss.
Ja, gerade auch diese Verbindung, weil wir es vorhin auch kurz davon hatten, von der Donau beispielsweise, die natürlich so multinationale Gewässer, sage ich mal, man spricht da nicht zum Spaß von Lebensadern. Der Tonle Sap in Kambodscha ist der größte Süßwassersee in Südostasien. Milliarden Menschen, ich glaube 1,4 Milliarden habe ich gelesen, sind abhängig oder ist es die Lebensgrundlage? Das muss man sich mal vorstellen. Und die ist ein extrem belastetes Gewässer, Makroplastik, Mikroplastik, generell Verschmutzung. Die höchste Zeit, dass wir uns darum kümmern, unsere Lebensgrundlage zu erhalten.
Ja, oder selbst der Rhein. Ich meine, in Basel geht's noch, da ist er noch relativ sauber, aber ich glaube, sobald man da ein bisschen weiter Richtung Köln ist, dann denkt man sich vielleicht auch, weiß ich nicht, ob ich da noch reinspringen möchte.
Das ist ja in Deutschland auch spannend. Die Gewässer sind dann, wir haben einmal mit einem Boot während der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen gearbeitet, als die ganzen Stauseen vollgelaufen sind. Aber im Normalfall sind unsere Boote zu effizient, um auf deutschen Gewässern zu arbeiten. Also es gibt nicht genug Makroplastik und Müll in den Gewässern. Die Belastung ist ja eher Mikroplastik dann am Ende in Deutschland und andere Formen der Verschmutzung, die leider dann eben auch nicht sichtbar sind.
Nochmal zurück zur Ozeandekade. Du hast ja schon kritisch darüber gesprochen, dass vielleicht noch etwas mehr passieren könnte. Es ist ja auch erst die Hälfte rum. Es liegt ja noch die halbe Dekade vor uns. Hast du denn Tipps, wie sich UnternehmerInnen in der UN-Ozeandekade einbringen können, engagieren können, aktiv werden können? Wie zum Beispiel Everwave.
Boah, das ist eine gute Frage. Also erstmal hoffe ich, dass mein Kommentar nicht kritisch war, sondern einfach bezogen auf potenzielle Entwicklungsmöglichkeiten. Ich habe ja auch gesagt, wir als Everwave müssen da auch oder wollen da an uns arbeiten, das Thema breiter zu treten.
Konstruktiv
war der Grund. Konstruktiv, so ist es, danke. Ich finde den generell wichtig, Perspektiven zu hören und zu sehen und sich versuchen, aus der Bubble, in der wir uns ja zwangsläufig alle befinden, ein Stück weit auch bewusst rauszubewegen. Also ich für meinen Teil würde jetzt, ich kenne das nächste Format der Ozeandekade jetzt tatsächlich nicht, wer da eingeladen wird und so weiter, aber jemanden mal aus plastikproduzierendem Gewerbe da am Tisch sitzen zu haben oder einen Lobbyvertreter aus dem Bereich, halte ich immer für extrem spannend, weil man sich dann natürlich auch erstmal weiß man so, wo die Gegenseite steht und kann damit auch besser reagieren. Und es kann auch den Horizont extrem erweitern, den Schmerz der Gegenseite mal zu spüren. Also worum geht's da? Was steht da auf dem Spiel? Und so weiter und so fort. Und darauf aufbauend dann eine Konversation zu pflegen und versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden, halte ich für den richtigen Weg. Und da weiß ich tatsächlich nicht, in welcher Form und wie groß das schon passiert. Generell habe ich das Gefühl, dass der Meeresschutzbereich schon, also die Leute kennen sich alle und finden das auch meistens ganz gut, was man gegenseitig macht. Aber es würde uns allen nicht schaden, wenn wir auch noch ein bisschen weiter den Radius spannen und andere Meinungen einholen.
Man schaut halt nicht außerhalb seiner Bubble heraus. Das ist das Problem. Und klar, wir alle klopfen uns gegenseitig auf die Schulter. Machen wir ein Stück weit ja auch in unserem Podcast. Ne? Ich meine, wir haben jetzt ja auch dich eingeladen und nicht einen Plastikhersteller oder so. Warum nicht?
Mal gucken. Das Ziel ist ja irgendwann Podiumsdiskussionen zu machen. Also Clemens, vielleicht kriegen wir dich und den Chef von Adidas.
Ja, also ich meine, ich glaube, dass jemand in der Recyclingbranche gern was zu den Zahlen und den Sachen, die ich vorhin gesagt habe, sagen würde. Und der hat wahrscheinlich auch valide Gründe, warum die Quote nicht 40% ist. Und die sind wahrscheinlich auch nicht nur in der Recyclingindustrie sondern die liegen auch in der Gesetzgebung. Wie wird sowas incentiviert? Also ich habe gerade erst wieder gelesen, in Deutschland machen ja auch Recyclingunternehmen dicht, weil sich der Case einfach nicht rechnet, auch größere Produktionsstätten. Und da ist natürlich schon die Frage, wollen wir das als Gesellschaft und warum gibt es da nicht entsprechende Förderungen, dass solche Geschäftsmodelle langfristig sichergestellt werden, weil es nun mal die Zukunft ist.
Ja, ist irgendwie aber auch für schade, ne? Weil ich finde, also wenn ich jetzt sage, Meeresbiologin, ich grob am Klima forsche, ist das, glaube ich, immer ein viel zu großes Thema. Aber mit Plastik kann man Leute direkt greifen. Das ist etwas, was man anfassen kann. Das hat man in den Händen. Strohhalm haben wir, diese Plastikstrohhalme haben wir meiner Meinung nach 2015 oder 16 kam dieses Video raus mit der Schildkröte, die keiner mehr aus dem Kopf bekommt, glaube ich, haben wir das doch relativ schnell umgesetzt. Und das ist beeindruckend. Also es ist ja möglich, nur der Wille muss da sein, um diese Veränderung auch bewirken zu können. Und jetzt ist so ein bisschen mein Eindruck, ja, jetzt haben wir Plastikstrohhalme abgeschafft, jetzt, das reicht doch auch erstmal. Und es ist halt nicht das Ende der Geschichte. Das ist ein Teil. Aber es muss ja, auf jeden Fall noch weitergehen.
Auch da, ich glaube, Wandel braucht einfach Zeit. Die Herausforderung ist, dass wir jetzt uns sehr lange Zeit gelassen haben, nichts oder wenig zu tun. Und der Druck jetzt aber in allen Bereichen, das trifft ja nicht nur Verschmutzung, das trifft ja Biodiversität, wirklich jeder Bereich, der irgendwie Relevanz hat mit Natur, steht unter Druck. Und das haben wir uns selbst eingebrockt. Und deswegen haben wir halt für den Wandel jetzt weniger Zeit, als wir vielleicht ursprünglich mal gedacht haben. Aber deswegen machen wir das ja auch, was wir machen. Also ihr forscht an den wichtigen Themen und versucht sie zu publizieren. Wir versuchen unseren Beitrag über die Sammlung zu leisten. Je mehr positive Beispiele wir haben, desto besser ist es am Ende für den Wandel. Also wir warten nicht auf den Gesetzgeber. Haben wir noch nicht, machen wir auch nicht mehr. Wir machen es dann schon selber.
Als allerletztes, wir sind jetzt schon beim Schluss, wir sind jetzt schon am Ende angekommen, wollen wir dir noch mal ein bisschen die Möglichkeit geben, etwas zu promoten. Kann man euch demnächst irgendwo antreffen, um mit dir oder mit den vielen Arbeitskollegen in deinem Team eventuell auch über Everwave und eure Arbeit zu sprechen? Ihr habt ja auch auf eurer Webseite eine Stellenausschreibung. Sucht ihr denn bestimmte Profile, wenn ich jetzt eine Initiativbewerbung schreiben wollen würde, die ihr vielleicht eher gebrauchen könnt als andere? Was ist da so ein bisschen die Sparte, die sich bei euch bewerben könnte?
Schließt den Kreis zu unserem Anfang. Also offensichtlich reicht es, ist ein blödes Wort, aber ist es bei uns wichtig, dass man hands-on ist und einfach Lust hat, was zu verändern und die entsprechende intrinsische Motivation mitbringt. Das Skillset, das muss man sich dann natürlich anschauen. Wir setzen weltweit Projekte um, also Projektmanagement generell ist schon ein interessantes Thema für uns, aber auch internationale Zusammenarbeit, ganz klassisch Sales, die Stelle ist ja gerade auch ausgeschrieben. Also wie gesagt, wir haben in allen Bereichen unterschiedliche Profile. Wir sind aber auch tatsächlich noch ein kleines Unternehmen und wachsen aber zurückhaltend, weil wir nicht in den typischen Startup-Fehler laufen wollen, um zu viel einzustellen und dann die Hälfte wieder rauszuschmeißen. Halten wir für nicht sonderlich nachhaltig. Und
das passiert öfter, als man denkt.
Ja, das passiert ständig. Es sind aber auch oft die dann die ersten 2-3 Jahre richtig abgefeiert werden. Und von denen liest man jetzt ja auch relativ oft. Das wollen wir nicht, weil es auch nicht unseren Werten entspricht. Also wenn ich jetzt sage, ich will ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen, dann will ich natürlich auch eine nachhaltige Unternehmung aufbauen. Und wenn ich dann dafür in Kauf nehme, dass die ein bisschen langsamer wächst, dann ist das für mich akzeptabel. Aber generell wirklich, wenn jemand Lust hat, sich initiativ zu bewerben, gerne. Wir suchen einfach Menschen, die Lust haben, ihre Zeit für was Sinnvolles einzusetzen und ja, am Ende einen positiven Beitrag zu leisten. Darum geht's. Und sichtbar, weil du das auch noch gefragt hast, wir sind auf unterschiedlichen Nachhaltigkeitskonferenzen in Wien beispielsweise, das ist im Mai, dann sind wir in Hamburg, das ist Ende Juni. Also wir sind meistens auf solchen Veranstaltungen anzutreffen, die sich im weitesten Sinne mit Nachhaltigkeit beschäftigen, weil auch da wir natürlich potenzielle Partner und Kunden treffen wollen.
Und wir verlinken natürlich auch also euer Profil oder gerne. Eure Profile. Ihr seid ja auf mehreren Social-Media-Plattformen wirksam in den Shownotes. Dann kann jeder da mal vorbeischauen und auf Follow drücken.
Genau, X haben wir gelöscht.
Ja, wie die meisten.
Ja. Wechselt ihr zu Blue Sky? Ich habe Das ist so das neue.
Wir müssen uns, glaube ich, erstmal mit TikTok anfreunden. Da gehen die Diskussionen schon auseinander. Nein, wir sind, wie gesagt, wir sind auch ein kleines Team und wir sind mit Instagram und LinkedIn schon ganz gut beschäftigt, tatsächlich unsere Followerschaft da auf dem Laufenden zu halten.
Cool. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch. Es hat echt Spaß gemacht. Danke.
Ich habe das Gespräch auch sehr genossen. Vielen Dank. Und ich würde sagen, damit sagen wir Tschüss für diese Woche, oder Annabelle?
Ja, bis zum nächsten Mal.
Wellenbrecher ist eine Initiative von ICOP Dach und eine anerkannte UN-Ozean-Dekada-Aktivität. Produziert wird es durch Annabelle von Jakowski, Eva Rolfer und Josefa Bayer. Recherche: Josefa Bayer. Moderation: Eva Rolfer und Annabelle von Jakowski. Schnitt: Eva Rolfer. Grafikdesign: Spaghetti Shark. Musik: Florentin Seifert. Management: Annabelle von Jakowski.